Was machst du am Tag der Arbeit, Hubertus?
Der 1. Mai steht vor der Tür und wir haben die Chance genutzt, um mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil über folgende Themen zu sprechen.
Warum der Bund bald nur noch Aufträge an Unternehmen vergibt, die nach Tarif zahlen.
Wer die Getränkerechnung zahlt, wenn er sich mit dem Finanzminister trifft.
Und für welchen Fußballverein aus Niedersachsen sein Herz schlägt. Los geht's.
Hubertus Heil ist seit 2018 Bundesminister für Arbeit und Soziales. Er war schon so ziemlich alles, außer Kanzler, und vertritt seit fast 26 Jahren Gifhorn und Peine im Bundestag. Und wir sind heute zu Gast bei ihm im Bundesarbeitsministerium. Hallo Hubertus.
Moin, hallo, grüßt euch.
Ja, und wir, das sind heute Sophia und Christian. Wir arbeiten beide in der Kommunikationsabteilung der SPD-Fraktion. Wir haben uns für diese Podcast-Folge überlegt, wir wollen heute mal über den 1. Mai, also über den Tag der Arbeit, reden.
Also Hubertus, was macht genau der Arbeitsminister am 1. Mai? Was sind so deine Pläne?
Er arbeitet. Es ist ein gesetzlicher Feiertag, es ist ein wichtiger. Es ist für einen Arbeitsminister wahrscheinlich der wichtigste Tag, um über den Wert der Arbeit, auch die Würde von Arbeit zu sprechen, aber auch den Wandel von Arbeit. Und konkret in diesem Jahr bin ich auf der 1. Mai-Kundgebung in Dresden, um zu sprechen. Die Gewerkschaften haben mich da eingeladen. Es ist für mich in diesen Zeiten ganz, ganz wichtig, diese Themen anzusprechen, auch zu diskutieren, weil Arbeit ist nicht irgendwas. Arbeit bringt unser Land voran, Arbeit hält eine Gesellschaft zusammen und ist die Lebensrealität von ganz, ganz vielen Menschen. Denn wir kommen vielleicht nochmal drauf, das Verrückte ist, dass in diesen Zeiten noch nie so viele Menschen in Arbeit waren wie heute, 46 Millionen Erwerbstätige. Und heute geht es am 1. Mai dann um deren Rechte.
Und wenn du so zurückschaust auf die 1. Mai-Tage der vergangenen, naja, Jahrzehnte. Was ist dir so besonders in Erinnerung geblieben? Was war so ein besonderer 1. Mai für dich, wo mal was Spannendes passiert ist?
Also meistens war ich am 1. Mai in meiner Heimat in Peine und als junger Mensch, als junges SPD-Mitglied war ich da jemand, der mitgeholfen hat, das zu organisieren. Es war immer ein weites Familienfest, gab immer Bratwurst, aber in den letzten Jahren als Abgeordneter und dann später auch als Minister war ich viel in der Republik unterwegs zur Kundgebung. Ich glaube, einer der verrücktesten 1. Mai-Veranstaltungen, die ich hier erlebt habe, war, dass ich mal auf dem 1. Mai in Wien sprechen durfte bei unseren österreichischen Nachbarn. Das hat noch eine besondere Bedeutung, weil in Wien im Gegensatz zu Deutschland nicht die Gewerkschaften diese Kundgebung organisieren, sondern die SPÖ. Das ist bei uns ein bisschen anders und in Wien immer noch sehr traditionell, da kommen Züge aus allen Stadtteilen, das ist eine riesen Kundgebung. Und das war schon ein besonderes Erlebnis, auch eine besondere Ehre, da sprechen zu dürfen.
Und du hast jetzt ja schon einige 1. Mai erlebt. Würdest du sagen, es hat sich so ein bisschen in den letzten Jahren gewandelt? Also ist es noch so ein richtiger Arbeitskampftag oder ist es für viele auch einfach zu Recht auch ein Arbeitserholungstag geworden?
Es ist erstmal ein gesetzlicher Feiertag und ich habe übrigens gelernt, eine der wenigen gesetzlichen Feiertage, die auf Bundesebene für ganz Deutschland geregelt sind. Die meisten Feiertage, die wir so haben, machen Länder. Also wir haben den 3. Oktober als Tag der Deutschen Einheit und den 1. Mai. Und sonst sind die ganzen Feiertage, die zum Teil auch Traditionen und religiösen Hintergrund haben, meistens in Ländern. Das habe ich gelernt. Also was hat sich verändert? Also es ist anders als in den 80er oder 90er Jahren, klar. Das ist heute viel bunter und es geht auch um viel, viel mehr Themen. Und was ich gut finde, es ist ein großes Familienfest geworden. Für die allermeisten Menschen ist es nach wie vor, dass es einfach ein Feiertag ist, es ist schön, mal frei zu haben. Und ich erlebe auch, dass inzwischen ganz andere Leute an diesem Tag andere Feste planen. Das finde ich ein bisschen schade, weil es soll der Tag der Arbeit bleiben. Und den Sinn dieses Feiertages, den sollte man nicht vergessen.
Der 1. Mai sorgt jetzt ja auch dafür, dass diese Woche dann nur 4 Arbeitstage hat. Und ab hier ist die Überleitung dann ziemlich einfach. Was hältst du denn eigentlich von der Idee einer 4-Tage-Woche, die ja in den letzten Jahren schon immer mal wieder diskutiert wird?
Ja, die Debatte geht munter durcheinander. Das hat jeder so eine Meinung. Aber man muss erst mal fragen, wofür soll das sein? Und ich habe schon vor 20, 30 Jahren erlebt, dass es auch Arbeitszeitmodelle gegeben hat, um beispielsweise mal Beschäftigung zu sichern. Ich kann mich erinnern, in den 90er Jahren hat Volkswagen, als sie mal wirtschaftlich Schwierigkeiten hat, die Arbeitszeit verkürzt, damit Menschen nicht entlassen wurden. Später haben sie es dann wieder ein neues Arbeitszeitmodell gebracht. Wenn heute darüber diskutiert wird, geht es eher, glaube ich, um die Diskussion um Arbeit und Leben. Meine persönliche Meinung ist, ich kann mir nicht eine generelle 4-Tage-Woche für alle vorstellen, sondern man muss das auch nicht gesetzgeberisch organisieren, darf man übrigens gar nicht. Das ist Aufgabe von Gewerkschaften, Arbeitgebern, die Arbeitsbedingungen und Arbeitszeitmodelle auch zu verhandeln, das muss man wissen.
Was spricht da aus deiner Sicht dagegen?
Nein, es spricht nichts dagegen, dass man das macht. Ich habe auch Betriebe besucht, die das machen, zum Beispiel, um attraktiv zu sein für Fachkräfte. Ich war in Schleswig-Holstein in einer Handwerksfirma, da hat die Handwerksmeisterin das eingeführt. Ich denke mir nur immer, wenn das alle machen würden, ist das auch kein Vorteil mehr gegenüber anderen Unternehmen. Der Blick auf die Realität zeigt, dass wir die unterschiedlichsten Arbeitszeitmodelle haben an dieser Stelle. Und ich finde viel wichtiger, als sozusagen eine plakative Diskussion über 4-Tage-Woche zu führen, darüber zu sprechen, wie eigentlich das Arbeitszeitvolumen so im Lebensverlauf ist. Weil es unterschiedliche Bedürfnisse gibt und die eigentliche Aufgabe ist, dass wir dafür sorgen, dass Arbeit besser zum Leben passt. Es gibt Menschen, die wollen zeitweise voll reinklotzen, gerade junge Leute nach einer Ausbildung. Dann gibt es Phasen, in denen Familien gegründet werden und Kinder erzogen werden. Da geht es dann beispielsweise um sowas wie Elternzeit. Es muss und sollte Zeiten für Weiterbildung geben. Also ich glaube, es ist modern, darüber zu diskutieren, wie flexibel ist das im Lebensverlauf. Und eins will ich auch noch sagen, hinter der Debatte steht dann bei denen, die gegen flexible Arbeitszeitmodelle sind, oft der Vorwurf, dass das ein Ausdruck einer faulen Gesellschaft sei. Das ist ja im Moment so der politische Slang einiger. Der Blick auf die Realität zeigt, das ist nicht der Fall. Wir sind ein sehr, sehr fleißiges Land. Ich habe es vorhin gesagt, wir haben so viele Menschen in Arbeit wie noch nie, 46 Millionen Erwerbstätige, davon 35 Millionen sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter. Gott sei Dank eine viel höhere Frauenerwerbsbeteiligung als in der Vergangenheit. Aber da sind wir wieder beim Thema Arbeitszeitvolumen. Es gibt ein Gap zwischen Männern und Frauen. Also Männer oft Vollzeit, Frauen sehr oft auch ungewollt Teilzeit. Da sind wir bei Fragen der Vereinbarkeit und übrigens auch den Fragen der Fachkräftesicherung angelangt. Also ich glaube, dass wir viel flexiblere Arbeitszeitmodelle brauchen, dass es ganz viele Unternehmen gibt, die das inzwischen auch anbieten, weil sie wissen, zur Arbeits- und Fachkräftesicherung gehört es auch auf die Bedürfnisse von Beschäftigten einzugehen. Und ich finde, das muss immer fair ausgehandelt werden zwischen den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und den Unternehmen. Denn wenn es um Arbeitszeitflexibilität als Begriff geht, gibt es da manchmal unterschiedliche Ideen hinter. Unternehmen wollen ihre Arbeitskräfte möglichst flexibel einsetzen, das verstehe ich auch. Beschäftigte wollen auch flexible Arbeitszeiten, um Arbeit und Leben besser miteinander zu vereinbaren. Und da braucht man einen fairen Interessenausgleich.
Wenn du gerade gesagt hast, es gibt diesen Gap zwischen Männern und Frauen, das auch schon ein bisschen erklärt hast, siehst du denn auch so einen Gap zwischen den Generationen? Es gibt ja immer diesen Vorwurf, die Gen Z ist nicht mehr leistungsbereit genug und die Arbeitgeberverbände kommen da mit ihrem Ruf nach, es muss mehr Bock auf Arbeit wieder geben. Siehst du da einen Unterschied zwischen Generationen?
Es gibt sicherlich in jeder Generation Unterschiede, aber ich kann mit Gesamtklischees über Generationen nicht so viel anfangen. Ich gebe zu, ich habe mich vor kurzem mal mit ganz, ganz vielen Leuten aus der Generation der 16- bis 26-Jährigen getroffen, um auch ein bisschen rauszufinden, als jemand, der jetzt 51 ist, wie tickt diese Generation? Denn lebensweltlich ist das bei mir auch schon ein bisschen her und umgekehrt sind meine Kinder noch zu klein. Die sind 9 und 11. Und die erste Feststellung, da waren Jugendwissenschaftler dabei, aber eben auch Vertreterinnen und Vertreter dieser Generation, ist, in jeder Generation gibt es so und solche. Es gibt junge Leute, die mit 16, 17, 18 eine Ausbildung beginnen, die wahnsinnig reinklotzen und die wahnsinnig fleißig sind. Es gibt Leute, die sind verträumt. Das gab es aber auch in meiner Generation. Und das Gerede, dass die Jugend von heute immer schlechter ist als die davor, das kennt man auch seit 2000 Jahren. Es gibt aber, glaube ich, zwei Dinge, die grundsätzlich anders sind bei der heutigen jungen Generation. Erstens, es sind demografisch weniger und deshalb müssen wir dafür sorgen, dass wir mit denen besser umgehen. Wir können nicht zulassen, dass junge Leute eine Ausbildung verpassen. Wir reden über Arbeits- und Fachkräftemangel, haben gleichzeitig 1,6 Millionen Menschen zwischen 20 und 29 ohne Ausbildung. Und leider sehe ich viele von denen übrigens später im Jobcenter wieder, weil inzwischen 2/3 der Langzeitarbeitslosen keine abgeschlossene Berufsausbildung haben. Denen versuchen wir übrigens mit dem Bürgergeld eine Chance zu geben, sich zu qualifizieren, Berufsabschluss nachzuholen, um dauerhaft in Arbeit zu kommen. Aber besser ist es, dieser Entwicklung den Nachwuchs abzugraben. Also es sind weniger. Und ich habe das Gefühl, dass die jüngeren Leute heute durch die ganzen Veränderungen und Krisen, die stattgefunden haben, zudem wahnsinnig Zukunftssorgen haben. Es gibt ja auch eine aktuelle Studie, die einen mit Sorge erfüllen muss, dass junge Menschen sehr pessimistisch in die Zukunft gucken und dass es eine Sehnsucht nach Orientierung gibt. Übrigens, als Arbeitsminister sage ich vor allen Dingen auch nach Berufsorientierung. Und ich wünsche mir, dass wir damit früher in Deutschland beginnen, auch an unseren Schulen mit der Wirtschaft zusammen dafür zu sorgen, dass junge Menschen, bevor sie eine Entscheidung treffen, welchen Beruf sie ergreifen wollen, welche Ausbildung sie ergreifen wollen oder ob sie ein Studium machen, erstmal kennenlernen müssen, was für tolle Berufe es gibt, um die richtige Entscheidung für sich zu treffen. Ich wünsche mir flächendeckend Berufsorientierung, nicht nur so ein Praktikum in der 9. Klasse oder so, sondern an allen Schulformen, übrigens auch an Gymnasien, um dafür zu sorgen, dass junge Menschen eine Ausbildung machen oder ein Studium, denn das ist immer noch die bessere Eintrittskarte in selbstbestimmtes Erwerbsleben. Kein Dauerabo mehr, weil sich Arbeit verändert, es geht dann auch um Weiterbildung. Aber erstmal einen Einstieg finden, da müssen wir in Deutschland besser werden. Übrigens auch aus ökonomischen Gründen, weil wir auf keinen und keine verzichten können.
In der ganzen Debatte, dass wir zu wenig Arbeitskräfte haben oder auch, dass zu wenig Lust auf oder zu wenig Bock auf Arbeit, wie Christian gerade schon meinte, gäbe, fordern ja Union und FDP auch immer wieder, dass es nicht nur mehr Lust auf Arbeit, sondern auch länger gearbeitet werden soll. Ist es denn aus deiner Sicht wirklich so, dass jetzt wir Deutsche länger arbeiten müssen, damit die Rente stabil ist?
Also ein Befund ist richtig. Wir müssen über Arbeits- und Fachkräftemangel nicht nur reden, sondern wir müssen was tun. Allerdings ist der Grund, warum wir heute Arbeits- und Fachkräftemangel haben, eigentlich ein positiver, weil wir nicht mehr die Massenarbeitslosigkeit haben wie vor 20 Jahren. Ich habe es ja vorhin gesagt, noch nie so waren so viele Menschen in Arbeit und die brauchen dann auch nicht immer ständig Belehrung, dass sie noch fleißiger sein sollten. Die meisten arbeiten sehr fleißig in diesem Land. Es gibt immer so und solche und gibt auch faule Menschen, aber diesen Generalverdacht, den muss man erstmal zurückweisen. Beim Thema Arbeits- und Fachkräftemangel haben wir wirklich ein Problem, das eigentlich noch vor uns liegt. Denn richtig ist, dass die Generation der sogenannten Babyboomer, der geburtenstarken Jahrgänge, der vor 64 Geborenen, jetzt wohlverdient in Rente gehen wird ab 2025. Und das sind sehr geburtenstarke Jahrgänge. Ich bin übrigens gegen alle Gerüchte von Jüngeren gar kein Boomer, weil ich Jahrgang 72 bin. Was ist da zwischen 64 und 72 in Ost und West passiert, ist die Pille eingeführt worden. Und das hat unsere demografische Entwicklung so verändert, dass sich das am Arbeitsmarkt auch nachschlägt. Und was ist unsere Antwort darauf als SPD? Wir müssen wirklich alle Register ziehen für Arbeits- und Fachkräftesicherung. Ich habe das Thema Ausbildung eben beschrieben. Es geht um Weiterbildung, damit Menschen beschäftigungsfähig bleiben. Es geht um die Erwerbsbeteiligung von Frauen. Die ist erfreulich gestiegen, aber ich habe ja vorhin gesagt, im Arbeitszeitvolumen nicht so. Und da gibt es auch viele, die würden gerne mehr arbeiten, aber die können es nicht, weil die Vereinbarkeit von Beruf und Familie nicht gut organisiert ist beispielsweise. Mal eine Zahl, wenn wir im Arbeitszeitvolumen, was Frauenerwerbsbeteiligung betrifft, mal so 10% besser würden in Deutschland rein statistisch, Richtung skandinavische Länder, dann hätten wir umgerechnet 400.000 Arbeits- und Fachkräfte mehr am Arbeitsmarkt, die schon in Deutschland sind, nämlich gut qualifizierte Frauen. Es geht auch um die Frage der Inklusion am Arbeitsmarkt. Menschen mit einem Handicap, sie in Arbeit zu bringen. Das ist ein Riesenpotenzial. Und ich habe auch nichts dagegen, dass wir darüber reden, dass wir nicht auf erfahrene, auf ältere Arbeitnehmer und Arbeitnehmer verzichten können. Allerdings sind wir jetzt schon bei den Rezepten. Wie kriegen wir das hin? Und der Blick in die Statistik zeigt, dass heute viel mehr Menschen zwischen 60 und 64 arbeiten als noch vor 20 Jahren. Und viele, weil sie es können und wollen, einige auch, weil sie es müssen für die Rente. Und da finde ich, ist es richtig, darüber zu diskutieren, was können wir eigentlich tun, damit die gesund bleiben, damit die qualifiziert bleiben und auch darüber zu sprechen, welche Anreize es gibt, freiwillig länger zu arbeiten. Wer das will, soll das tun. Aber die starre Erhöhung des gesetzlichen Renteneintrittsalters, das wird es mit der SPD nicht geben. Denn nach 45 Versicherungsjahren muss man abschlagsfrei in Rente gehen können. Das sind ja meistens Leute, die eine berufliche Ausbildung gemacht haben, die nicht mit 28, 29 in Arbeit gekommen sind, sondern mit 16, 17. Und für die wäre ganz oft eine Erhöhung des gesetzlichen Renteneintrittsalters nichts anderes als eine Rentenkürzung. Um es an einem Beispiel zu machen, ich war vor ein paar Wochen in Eisenhüttenstadt, in einem Kraftwerk, das zum Stahlwerk da gehört. Ich habe mit einer Frau gesprochen, die ist seit 1983 im Schichtdienst. Die sagt, ja, wie geht's denn weiter? Ist schon für mich ganz mühevoll, 67 zu erreichen. Ich kann irgendwann auch nicht mehr, wenn ich seit 1983 Schichtdienst gemacht habe. Das geht körperlich nicht. Und da sage ich, für die muss dann auch irgendwann Schluss sein. Wer länger arbeiten will und kann, wird davon übrigens nicht abgehalten. Ich kenne auch Leute, die sind Ende 60 und sind topfit und wollen noch weiterarbeiten. Also denk da so an Friedrich Merz, der wird im November glaube 69, der will länger, soll er machen als Rechtsanwalt oder als Abgeordneter, wenn er wiedergewählt wird. Das hält ihn niemand davon ab, aber man kann nicht alle über einen Leisten scheren und deshalb flexible Übergänge in Ruhestand ja, aber keine weitere Erhöhung des gesetzlichen Renteneintrittsalters.
Wir kommen auch gleich nochmal zu einem inhaltlichen Part, beziehungsweise dann darfst du gern gleich nochmal konkreter ausführen, was genau noch geplant ist in dieser Wahlperiode. Jetzt würden wir nochmal einen ganz kurzen Ausflug zu einem aktuellen Thema machen, weil nämlich nächste Woche, genauer gesagt am 2. Mai, die MinisterInnen ja auch ihre Bedarfe für den Haushalt 25 melden sollen, also wofür sie wie viel Geld ausgeben wollen. Kannst du uns da vielleicht schon mal ein paar exklusive Einblicke in deine Pläne geben?
Nee, werde ich nicht im Detail tun, weil ich halt viel dafür, dass wir in der Koalition Dinge, die zu klären sind, nicht über die Presse klären, auch nicht im Podcast, sondern wir werden ganz ordentlich anmelden und dann müssen wir auch verhandeln. Das werden in diesem Jahr sehr, sehr harte Verhandlungen, weil wir alle wissen, wie die Zeiten sind und dass die Haushaltsspielräume nicht groß sind. Da muss man sich immer auf das Wesentliche konzentrieren. Aber in meinem Bereich sind wesentliche Aufgaben zu leisten. Denn das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat auf der einen Seite den größten Bundeshaushalt in der Bundesregierung. Aber da kann man nicht immer so viel hin und her schieben, wie einige sich das vorstellen, weil das ganz, ganz oft Leistungen sind, die in Gesetzen festgeschrieben sind, die Bürgerinnen und Bürgern zustehen. Und deshalb ist eine Ansage des Kanzlers ganz klar, meine auch. Man muss immer über Schwerpunkte reden und jeder muss seinen Beitrag leisten, dass man einen Haushalt hinbekommt. Da geht nicht um wünsch dir was, aber es wird keine Kürzungen geben bei Leistungen, die Bürgerinnen und Bürgern zustehen. Und es wird keine Zerstörung von sozialer Sicherheit geben in diesen Zeiten. Da darf man auch nicht Dinge gegeneinander ausspielen. Wir müssen sehr, sehr viel investieren bei meinem Freund Boris Pistorius für äußere Sicherheit in diesen Zeiten. Das ist auch richtig. Wir müssen dafür sorgen, dass wir soziale Sicherheit aber nicht vernachlässigen. Denn das sind zwei Seiten derselben Medaille. Wir haben ja in den letzten Jahren erlebt, dass zum Beispiel der russische Angriffskrieg auf die Ukraine nicht nur furchtbare Folgen hat und hatte für die Menschen in der Ukraine, sondern dass das auch wirtschaftliche und soziale Fragen bei uns berührt hat. Und deshalb muss man diese Gesellschaft auch zusammenhalten. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir werden das anmelden, wir werden das seriös tun und wir werden harte Verhandlungen haben in der Koalition, das ist ja bekannt. Aber ich setze darauf, dass am Ende des Tages man auch vernünftige Lösungen und Kompromisse findet, um das hinzukriegen.
Aber das heißt, du bist da schon in einer vergleichsweise komfortablen Situation als Bundesarbeitsminister, weil es eben gar nicht so irrsinnig viele Stellen gibt, wo man nach Kassenlage, nach politischem Beschluss sparen kann, weil es eben gesetzlich garantierte Leistungen auch sind.
Ja, komfortabel ist es nicht. Das führt ja dazu, dass man, wenn Dinge festgelegt sind, nicht immer flexibel sein kann an dieser Stelle. Aber der Wert ist, dass es Verlässlichkeit gibt. Dass es zum Beispiel richtig ist, dass wir auch die Alterssicherung stabilisieren. Das ist ein großer Teil auch aus meinem Haushalt. Sonst wären die Renten viel, viel niedriger und die Beiträge viel höher. Das nennt man Bundeszuschuss an die Rentenkasse. Es gibt aber auch Bereiche, für die ich kämpfen werde. Zum Beispiel, dass wir eine gute Ausstattung für eine aktive Arbeitsmarktpolitik haben, um Menschen in Arbeit zu bringen. Das lohnt sich wirtschaftlich und auch sozial. Und da werden wir hart für kämpfen müssen, weil diese Mittel nicht festgelegt sind. Und das wird zu intensiveren Debatten führen. Ich bin dafür, dass wir, wie gesagt, sparen, wo es möglich ist, aber nicht am falschen Ende. Und in der aktiven Arbeitsmarktpolitik sollte man gerade in diesen Zeiten nicht sparen, wo es darum geht, noch mehr Menschen in Arbeit zu bringen, weil es wichtig ist, dass wir die Potenziale für Fachkräftesicherung nicht liegen lassen.
Dann haben wir jetzt ja doch schon einen kleinen Einblick bekommen. In der Presse liest man ganz häufig, Hubertus Heil, das ist einer der fleißigsten im Kabinett. Du bist jetzt seit 2018 Minister, also durfte es auch zum zweiten Mal hintereinander ran. Es ist ja auch alles andere als selbstverständlich. Was würdest du über dich selbst sagen, machst du vielleicht besser als andere?
Es ist nicht meine Aufgabe, mich selbst zu benoten oder andere, sondern ich empfinde es als wirklich immer noch ein riesiges Privileg, diese Arbeit leisten zu dürfen. Und das Erste ist, man darf sich nicht zu wichtig nehmen. Man hat eine Aufgabe zu erfüllen und da geht es nicht um einen selbst, sondern um die Menschen, für die man Politik macht. Und das sind in meinem Bereich sehr, sehr viele Menschen. Wenn es um Arbeit und Soziales geht, da hat eigentlich jeder in diesem Land irgendwie mit zu tun. Deshalb ist es erstmal eine Riesenverantwortung. Zweitens, man muss begreifen, dass man mit einer klaren Vorstellung antritt, und die habe ich für meine Themen als Sozialdemokrat, Aber man kriegt nie zu 100% recht, auch nicht in der Koalition. Und deshalb gehört zur Arbeit auch, dass man verhandeln kann. Das wird in der Demokratie unterschätzt. Gerade in diesen Zeiten, wo wir sehr polarisierte Debatten haben und extreme Meinungen sind, kommt der Begriff des Kompromisses oft nicht mehr vor. Und ich weiß, dass viele mit dem Begriff Kompromiss immer faule Kompromisse verbinden. Das tue ich nicht. Es gibt faule Kompromisse, die sollte man nicht machen. Aber das Wesen von Demokratie ist Interessenausgleich, dass man verhandelt und dass man auch begreift, dass Kompromiss die Grundlage für Fortschritt ist. Da setzt man sich nie zu 100% durch. Nicht falsch verstehen, ich habe eine klare Meinung, ich kann auch, glaube ich, ganz gut verhandeln. Und das hilft mir auch, Dinge voranzubringen. Der dritte Punkt ist, ich bin vielleicht nicht der lauteste Minister. Wenn mich was stört und ärgert und ich empört bin, dann schon. Auch öffentlich, weil man sehr, sehr deutlich ansprechen muss, wenn Dinge schieflaufen, das nicht beschönigen darf. Und eine Sauerei muss man auch eine Sauerei nennen. Das erlebt, als es zum Beispiel um die Arbeitsbedingungen der Fleischindustrie ging. Es war immer schon eine Riesenausbeutung, die da stattgefunden hat. Und ich hatte empört, dass wir eigentlich erst damals in der Großen Koalition eine Corona-Krise erleben mussten, dass es allgemeine Empörung gab und wir dann politische Mehrheit mit der CDU zusammen hatten, die Dinge zu ändern. Haben wir dann, wir haben Werkverträge und Leiharbeit verboten in dieser Branche. Das war auch richtig. Also ich kann mich wirklich auch aufregen und das sollte auch so sein, dass man nicht abgefuckt an den Dingen vorbeigeht, sage ich jetzt mal etwas unministrabel. Aber auf der anderen Seite,
bürgernah.
Ja, auf der anderen Seite finde ich, muss man sich nicht jeden Tag immer laut aufregen in der Politik. Und man muss sich nicht öffentlich immer so raushängen für Schlagzeilen, dass man überhaupt nicht mehr verhandeln kann. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, in der Koalition insgesamt besser machen müssen. Das ist ein frommer Wunsch, kann man dieser Tage sagen. Aber ich kann nur sagen, ich habe damit gute Erfahrungen gemacht. Ich konnte im letzten Jahr ein Aus- und Weiterbildungsgesetz, ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz voranbringen, ein Gesetz zum inklusiven Arbeitsmarkt. Wir bringen jetzt das Rentenpaket 2 auf den Weg und ein Tariftreuegesetz. Also viele Dinge, die den Lebensalter von Menschen berühren und verbessern. Und da habe ich eine klare Linie. Da muss man hart verhandeln, aber nicht jeden Tag sozusagen sich in der Koalition für beschimpfen. Und ja, das klingt ungewöhnlich, auch wenn ich mich über manches ärgere. Zum Beispiel, dass manche wirklich lauten Debatten auch Gutes überdeckt haben, was wir in der Koalition miteinander hinbekommen haben. Man muss übrigens auch die Partner in der Koalition nicht immer für blöd erklären, nur weil sie mal in der Frage anderer Meinung sind. Sondern man muss sich hinsetzen und dann verhandeln, um ein Problem zu lösen. Und dann dem Prinzip werde ich für mich auch nichts ändern, egal was kommt.
Du hast gerade schon das Tariftreuegesetz angesprochen. Da würden wir gerne mal ein bisschen näher mit dir drüber sprechen jetzt. Was genau ist das eigentlich? Vielleicht kannst du das mal kurz sagen, wie das funktioniert. Was können wir uns darunter vorstellen?
Ja, es hat viel mit dem 1. Mai zu tun. Da geht es um den Wert von Arbeit. Und wir müssen ja dafür sorgen, dass sich Arbeit wirklich lohnt, dass Arbeit einen Unterschied macht. Und deshalb haben wir den Mindestlohn erhöht. Wir haben ihn vor 10 Jahren übrigens eingeführt, vor 9 Jahren genauer gesagt, meine Vorgängerin Andrea Nahles. Wir haben ihn auf 12 Euro erhöht, der wird sich auch weiterentwickeln müssen. Aber die Wahrheit ist auch, ein Mindestlohn, so gut er ist, das ist immer nur eine absolute Lohnuntergrenze. Und es geht ja um bessere Löhne oberhalb des Mindestlohns. Und dafür spielt der Begriff Tarif eine wichtige Rolle. Ich habe vor kurzem eine ganz doofe Studie gelesen, dass viele Menschen, wenn sie Tarif hören, immer an Handyverträge denken. Nee, es geht um Tarifverträge. Und das müssen wir öffentlich bewusster machen. Die meisten Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, was Löhne, Arbeitsbedingungen betrifft, die stehen gar nicht in Gesetzbüchern, sondern die sind ausverhandelt zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern. Das ist eine gute deutsche Tradition. Übrigens, wir haben gerade einen Jahrestag, 75 Jahre Tarifvertragsgesetz, noch vor dem Grundgesetz, war das sowas wie die Magna Carta von sozialer Marktwirtschaft, dass Löhne und Gehälter und Arbeitsbedingungen zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern ausgehandelt werden, dass es eigentlich einen fairen Interessenausgleich gibt. Nun muss man allerdings sagen, das ist brüchig geworden. Noch vor einigen Jahren hatten wir so eine Tarifbindung von 70%. Und heute ist nur noch jeder zweite Beschäftigte in Deutschland unter dem Dach eines Tarifvertrages. Das müssen wir ändern. Gerade in Zeiten, in denen sich die Arbeitswelt verändert, muss man Interessen auch weiter für ausgleichen können. Und es ist erstmal Aufgabe von Gewerkschaften, Arbeitgebern selbst dafür zu sorgen, dass das besser wird. Aber wir wollen und können als Staat nicht einfach nur zugucken, sondern wir wollen Anreize geben, dass es wieder mehr Tarifbindung gibt. Und da sind wir beim Stichwort Tariftreue. Wir werden dafür sorgen, dass Aufträge des Staates, in diesem Fall des Bundes, nur an Unternehmen gehen, die nach Tarif bezahlen. Das ist übrigens auch fair für die Unternehmen, damit nicht die Billigsten immer die Aufträge bekommen, sondern die, die das gut machen und ihre Leute anständig bezahlen. Und das ist ein Anreiz für mehr Tarifbindung in Deutschland.
Was genau ist denn dann anständig bezahlen? Also wenn das heißt, es muss nach Tarif bezahlt werden, was kann man sich darunter vorstellen? Über was für Gehälter reden wir da?
Ja, das kommt auf den Bereich von Leistung an, ob nun Bau oder Dienstleistung. Der Staat hat ja die unterschiedlichsten Formen von Aufträgen. Wichtig ist, dass zum Standard gemacht wird für öffentliche Aufträge, dass der wesentliche Tarifvertrag in der Branche, in der diese Aufträge gemacht sind, für die gilt, die einen öffentlichen Auftrag haben wollen. Weil wir wollen nicht mit Steuergeld noch Tarifflucht begünstigen an dieser Stelle. Das schafft fairen Wettbewerb zwischen Unternehmen und das sorgt für bessere Bezahlung derjenigen, die da arbeiten.
Ich höre da jetzt schon so die ersten wilden Kritiken der Staat. Also es sind ja dann am Ende alle zusammen, wir mit unserem Geld. Der Staat hat dann die Pflicht, irgendwie auch keinen Cent zu viel auszugeben. Das heißt, ihr müsst verdammt nochmal das günstigste Angebot auch wahrnehmen. Läuft das dem nicht komplett entgegen?
Nein, im Vergaberecht geht es nicht um das billigste Angebot eigentlich, sondern um das wirtschaftlichste. Und manchmal ist das billigste Angebot eins, wo der Staat gar nicht gut fährt, wenn Brücken schlecht gebaut werden oder Leistungen nicht gut sind. Also billig ist nicht gut. Und wirtschaftlich heißt, dass man auch als Staat gute Auftragnehmer findet, gute Unternehmen findet. Und dazu gehören nach meiner Sicht auch gute Arbeits- und Lohnbedingungen. Wir können nicht zulassen, dass sozusagen es einen Unterbietungswettbewerb gibt, wo dann wirklich, ich sag mal, ganz schlechte Firmen mit ganz schlechten, miesen Arbeitsbedingungen das bekommen und die anständigen Handwerker, Auftragnehmer des Staates dann leer ausgehen. Das sagen uns übrigens auch viele aus der Wirtschaft. Das Gesetz umfasst übrigens noch ein bisschen mehr. Das Tarifstärkungsgesetz, Tariftreugesetz, sorgt nicht nur für Tariftreue, sondern wir werden zum Beispiel auch ein Zugangsrecht für Gewerkschaften schaffen, ein digitales Zugangsrecht, um sich in Unternehmen zu engagieren. Die dürfen das heute schon am schwarzen Brett. Das ist aber, glaube ich, ein bisschen von vorgestern. Und wir werden auch Regelungen treffen, dass Unternehmen sich nicht einfach durch Umstrukturierung aus Tarifverträgen rausstehlen können. Das gibt's auch. Also insofern ist es ein Gesetz, was mithilft, Anstöße gibt für mehr Tarifbindung. Und das ist auch dringend notwendig. Wir haben Staaten in Europa, die haben viel, viel höhere Tarifbindung als wir. Die Skandinavier beispielsweise traditionell. Und das ist, glaube ich, auch vernünftig, um Interessen fair auszugleichen.
Jetzt begreifen wir uns ja auch immer so ein bisschen als Service-Podcast. Deshalb kommen die nächsten beiden Fragen. Wo stehen wir denn aktuell bei dem Gesetz? Wie ist da der Zeitplan? Wann kommt das?
Also, wenn es nach mir geht, unverzüglich und sofort. Für das Tariftreuegesetz sind zwei Ministerien zuständig. Das Arbeitsministerium in Kooperation mit dem Wirtschaftsministerium, weil die für Vergaberecht zuständig sind. Wir haben da seit Sommer was erarbeitet, also seit Sommer letzten Jahres. Wir kommen jetzt aber ein Stück voran, weil unser Koalitionspartner nicht ganz zu Unrecht gesagt hat, wir müssen insgesamt das Vergaberecht erneuern. Das wollen wir auch. Das muss besser und unbürokratischer werden. Das heißt, wir stimmen das gerade zwischen Bundesministerien ab. Dann kommt es ins Kabinett. Und dann im Bundestag. Und wenn es nach mir geht, so schnell wie möglich. Ich rechne damit, dass wir das in der ersten Jahreshälfte im Kabinett beschließen. Dann ist der Deutsche Bundestag dran und dann werden wir das dieses Jahr noch ins Kraft setzen können.
Beim Thema Arbeit spielt ja auch das Arbeitsumfeld immer eine bedeutendere Rolle. Haben wir auch schon viel drüber gesprochen. Ganz kurze Antwort. Welche Schuhnote gibst du deinem Umfeld innerhalb der Ampelkoalition?
Also meinem Arbeitsumfeld, mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Ministerium gehe ich eine Eins. Ich habe das tollste Team der Welt. Und als Teammitglied im Team Scholz, also der Bundesregierung, würde ich sagen, ich kann mich menschlich überhaupt nicht beklagen über die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen. Es rappelt manchmal in der Kiste, man ist nicht immer einer Meinung. Aber ich bin ja der einzig lebende Zeitzeuge aus der Vorgängerregierung. Also ich habe auch schon eine andere Regierung erlebt. Ich würde mal sagen, Teamklima immer noch in meinem Bereich 2 bis 3.
Du hast vorhin schon gesagt, du bist nicht der lauteste Minister. Dann lass uns doch über den lautesten Minister mal reden. Frage ist, gehst du eigentlich ab und zu mit Christian Lindner auch mal ein Bier trinken?
Ja, auch ein Wein. Das ist nicht das Problem. Und ob er der lauteste ist, das will ich gar nicht sagen. Er ist auch Vorsitzender seiner Partei und er ist gleichzeitig Kabinettsmitglied. Das merkt man manchmal, weil er dann immer sehr auch darauf achtet. Und das verstehe ich auch, es ist legitim, dass das Profil seiner Partei auch nicht leidet. Wir sind in unterschiedlichen Parteien, das ist aber kein menschlicher Graben, sondern wir müssen uns dann zusammenhocken und Lösungen finden. Und verrückterweise haben wir das auch schon geschafft an der anderen Stelle. Wir sind zum Beispiel beide für das Rentenpaket zuständig.
Und wenn ihr dann da sitzt und euer Bier oder Wein trinkt, wer zahlt dann da? Oder ist der Lindner dann da auch so ein bisschen knauserig?
Also bevor ja Gerüchte entstehen, wenn wir uns treffen, dann wird nicht immer Alkohol getrunken, sondern nur manchmal.
Wer zahlt das Mineralwasser?
Nüchtern betrachtet meistens nicht. Aber wenn wir mal ein Bier oder ein Wein miteinander trinken, dann wechseln wir uns, glaube ich, in der Bezahlerei auch mal ab.
So, bevor deine Pressesprecherin jetzt nervös auf die Uhr guckt, wir wissen, du hast gleich einen Anschlusstermin, kommen wir noch zum letzten Stichwort, das uns zum 1. Mai eingefallen ist. Und da haben wir gesehen, da findet abends das zweite Champions League Halbfinale statt. Borussia Dortmund spielt gegen Paris Saint-Germain. Guckst du so etwas?
Ja, schon allein deshalb, weil mein Sohn der größte Fußballfan der Welt ist. Mein Sohn weiß alles. Der spielt selbst Fußball, der ist 11, aber über digitale Medien weiß der alles. Der wüsste im Zweifelsfall, wenn Messi noch da wäre, wie groß die Schuhgröße ist an der Stelle. Und wir haben viele Champions League-Spiele geguckt. Eigentlich ist mein Sohn aus unerfindlichen Gründen Eintracht Frankfurt-Fan, ich bin Eintracht Braunschweig-Fan, aber er bringt mich dazu, mich wieder für Fußball zu begeistern und wenn es irgendwie geht, gucken wir das und ja, ich bin zwar kein Schwarz-Gelber, aber Dortmund möge natürlich gewinnen.
Und muss man sich aus deinem Wahlkreis rechtfertigen, wenn man für Braunschweig ist? Muss man sich da von den Hannoveranern was anhören?
Nein, es kommt darauf an, mit wem man redet, weil Peine liegt mitten zwischen Hannover und Braunschweig. 30 Kilometer nach Hannover, 30 nach Braunschweig. Da gibt es auch ein paar Hannoveraner, sind auch Menschen, aber ich bin Braunschweiger. Und natürlich ist vieles in der Rivalität wie in vielen Regionen auch ein bisschen Folklore. Ärgerlich finde ich, wenn es eskaliert, das tut es leider manchmal auch zwischen radikalen sogenannten Fans, das sind keine richtigen und die Polizei hat dann bei Derby-Spielen auch bei uns viel zu tun, ist schade. Aber natürlich ist mein Herz in diesem Fall blau-gelb für Eintracht Braunschweig.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Wir kommen damit zum Ende und damit auch an den Punkt, wo wir uns noch bei ein paar Leuten bedanken müssen und auch wollen. In erster Linie natürlich bei dir, Hubertus, dass du dir die Zeit genommen hast.
Herzlichen Dank euch. Übrigens, natürlich ist mein Herz nicht blau-gelb, sondern rot.
Das schneiden wir noch zusammen am Ende. Ja, und dann auch vielen Dank an Sebastian, der heute die Technik übernommen hat und dafür sorgt, dass ihr diesen Podcast in hoffentlich gerade sehr, sehr guter Qualität hören könnt.
Und zu guter Letzt danken wir natürlich auch euch ZuhörerInnen. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann empfehlt ihn doch gerne weiter oder lasst eine Bewertung da, damit noch mehr Menschen die Lage der Fraktion erreichen können. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.
Ciao.